Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Als Hans-Jürgen Bartsch zum Jahreswechsel auf einer Silvesterfete eingeladen war, da kreischten die Frauen plötzlich unter dem Tannenbaum, der da noch festlich geschmückt stand. Was? Du hast das Buch von Michelle Obama geschenkt bekommen. Das soll ja eine ganz tolle Frau sein. Vielleicht wird die ja mal Präsidentin. Ich glaube, die Rednerin unserer heutigen Sendung findet es gar nicht gut, wenn solche Frauen wie Obama als politisch wie gleichermaßen weiblich kompetent hochstilisiert werden. Die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger sagt, natürlich viel PC-mäßiger als ich, dass Feministinnen heutzutage Bullshit reden, wenn sie solche Frauen als Idole emporheben, die ihr Geschlecht und den Beruf in angeblich wunderbarer Weise vereinbart bekommen.
Ein unverheirateter Monarch war so gut wie unvorstellbar. Doch wer erwartet hatte, dass Maria Theresia nach dem Tod ihres Vaters die Regierungsgeschäfte dem Gatten überlassen würde, der hatte sich geirrt. Politisch galt Maria Theresia als Mann. Niemand wäre auf die Idee gekommen, eine Frau zum Kaiser zu wählen. Regentinnen hören auf, Frauen zu sein, sobald sie den Thron besteigen.
Also nochmal, Regentinnen, die den Thron besteigen, hören auf, Frauen zu sein. Zitiert unsere Rednerin eine anonyme Quelle und hat ihren Vortrag sogar danach benannt. Ob Margaret Thatcher oder Angela Merkel. Wichtig sei doch, dass auch die Feministinnen allmählich lernen, und nicht nur die, politisches Handeln unabhängig vom Geschlecht zu sehen. Interessanterweise belegt Stolberg-Rielinger ihre feste Überzeugung mit einer mächtigen Figur der Weltgeschichte, der Habsburger Maria Theresia schon im 18. Jahrhundert. Irgendwo hörte die irgendwann auf, Frau zu sein, und dann wieder doch nicht, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, um einen berühmten Schriftsteller zu zitieren. Frauen auf dem Thron und dann noch als Königin von Ungarn und Böhmen, no way! Eine solche Vorstellung sprengte die Gesellschaft nicht nur der damaligen Zeit. Will sagen, Michelle Obama und Melania Trump stehen und standen jeden Tag im Rampenlicht der Weltgeschichte. Doch wo ist Joachim Sauer? Einen First Gentleman haben wir nicht. Der wird bei öffentlichen Auftritten genauso versteckt gehalten wie vor fast 3 Jahrhunderten Franz Stephan.
Meine Damen und Herren, die Wissenssysteme der Medizin, der Philosophie, der Theologie und der Jurisprudenz, also alle Wissenschaften des vormodernen Universitätssystems, waren sich darin einig, mit ihren ganz unterschiedlichen Methoden zu lehren, dass die Frauen den Männern an Körper, Geist und Seele unterlegen sind. Die Frauen galten als unvollkommene Varianten der Männer, als eine Art natürlicher Defekt, und sie galten den Männern deshalb gemäß der natürlichen Ordnung der Welt untertan und zu Gehorsam verpflichtet, genauso wie der Körper dem Haupt zu Gehorsam verpflichtet ist. Weibliche Herrschaft galt deshalb als Staatsgebrechen, als Monstrosität, als Widerspruch in sich und als Verstoß eben gegen die natürliche, gottgewollte Ordnung der Welt. Und zwar im Haus ebenso wie im Staat. Gynäkokratie, also Weiberherrschaft, stellte die Selbstverständlichkeit in Frage, wonach Gewalt Männersache ist. Und zwar Gewalt im doppelten Sinne des Wortes. Sowohl im Sinne von Potestas, also Amtsgewalt, als auch im Sinne von Violentia, also körperliche, physische Gewalt. Beides hängt ja bekanntlich aufs Engste zusammen. Politische Gewalt stützt sich auf physische Gewalt und kommt ohne sie nicht aus. Und ich denke, die Unterordnung der Frauen unter die Männer hat ganz sicher ihre Wurzel in der physischen Überlegenheit der Männer. Frauen, die trotzdem politische Gewalt ausüben, passen nicht ins Bild und werden traditionell gern als Monstren dargestellt, als furchterregende Medusa, als Medusa oder auch als herrische Mannweiber. Und dass diese Bilder im kollektiven Bildervorrat immer noch eine wichtige Rolle spielen, zeigen zahllose Beispiele. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und war ehrlich gesagt ziemlich erschüttert. Medusa ist also ein beliebtes Motiv. Ich könnte noch viel sexistischere Bilder zeigen. Dahinter verbirgt sich immer noch die Vorstellung, dass Politik, Macht, Herrschaft eben grundsätzlich männlich sind. Und wenn Frauen sich auf dieses Terrain begeben, dann müssen sie einerseits damit rechnen, entweder sexistischen Diffamierungen ausgesetzt zu sein oder mit wohlwollender Herablassung gewissermaßen als einzig richtiger Mann dargestellt zu werden, wenn man von den weiblichen Regentinnen oder Politikerinnen als richtigen Männern spricht, dann bestätigt das ja nur die Regel, dass die Politik eigentlich männlich ist. Das alles heißt allerdings keineswegs, dass das Verhältnis zwischen politischer Ordnung und Ordnung der Geschlechter über die Epochen hinweg stets das gleiche gewesen wäre. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert hat vielmehr beides einen grundlegenden Wandel durchgemacht. Und beides hängt miteinander zusammen. Mit den bürgerlichen Revolutionen in der Sattelzeit um 1800 veränderten sich auch die Geschlechterrollen signifikant. Allerdings keineswegs, wie man annehmen könnte, in Richtung auf schrittweise zunehmende Gleichberechtigung, ganz im Gegenteil. Ich will mich im Folgenden diesem Thema anhand einer Gestalt zuwenden, mit der ich mich eben biografisch zuletzt beschäftigt habe, einer Gestalt, die das Stereotyp in besonderer Weise herausforderte, nämlich die Kaiserin Königin Maria Theresia. Maria Theresia war bekanntlich einerseits die Erbin eines riesigen Habsburgerreiches, das sie in zwei langen Kriegen ziemlich erfolgreich verteidigt hat, also eine selbstständige, souveräne Herrscherin, Kraft eigenen Rechts und damit auch oberste Kriegsherrin. Und sie war eben nicht nur die Gattin eines männlichen Herrschers, sondern eigenständige Herrscherin. Und sie war andererseits auch legendäre, tugendhafte Ehefrau und 16-fache Mutter. Für ihre vielen Bewunderer, und zwar sowohl die Zeitgenossen als auch die späteren Historiker, verkörperte sie deshalb gleichermaßen männliche und weibliche Tugenden in einer Person. Das war aber schwer vereinbar mit der traditionellen Verteilung der Geschlechterrollen, die eben, wie gesagt, Gewalt den Männern und mütterliche Fürsorge den Frauen vorbehielt. Jetzt gab es da aber nun eine Frau als selbstständige Gewalthaberin, die sich nicht so leicht diskreditieren ließ wie andere weibliche Herrscherinnen, weil sie weder gegen die Keuschheitsregeln verstieß, wie zum Beispiel die russischen Zarinnen Elisabeth I. oder Katharina II., noch auch ehe- und kinderlos war, wie etwa Elisabeth I. von England oder Christina von Schweden. Im Falle Maria Theresias war vielmehr alles in einer Person vereint und alles lobenswert. Ihre unerhörte eheliche Fruchtbarkeit, in den Augen der Zeitgenossen auch ihre unerhörte weibliche Schönheit und ihre ebenfalls unerhörte politische Tatkraft, kriegerische Entschlossenheit und Standhaftigkeit. Sie vereinte also damit die Gegensätze in sich und das machte sie zur Ausnahme selbst unter den Ausnahmen weiblicher Herrscher. Und das hat die Beobachter seit jeher ebenso fasziniert wie irritiert. Es scheint mir nun signifikant und verrät viel über den Wandel der Geschlechterverhältnisse, wie unterschiedlich man diese Ausnahmegestalt über die letzten drei Jahrhunderte bewertet hat. Ich möchte im Folgenden zuerst darauf eingehen, wie Maria Theresia selbst, ihre Umgebung und ihre Gegner, also ihre Zeitgenossen, mit diesem Verstoß gegen die Geschlechterrollen umgingen. Und inwiefern sie selbst ihr weibliches Geschlecht als Fluch oder als Segen oder beides betrachtet hat. Und dann in einem kürzeren zweiten Punkt möchte ich fragen, wie nahmen die späteren Historiker im bürgerlichen 19. Jahrhundert und im 20. diese Ausnahme wahr. Zum ersten Punkt. Zwei Dinge galten im alten Europa und auch noch im 18. Jahrhundert als fraglose Selbstverständlichkeiten. Zum einen, wie gesagt, dass Frauen den Männern in jeder Hinsicht untertan und unterlegen sein. Und auch Maria Theresia nebenbei bemerkt, teilte diese Vorstellung und hat sie ihren Töchtern ein ums andere Mal vermittelt. Sie hat ihren Töchtern vermittelt, auch wenn sie de facto ihren Gatten an Verstand und Willenskraft nicht unterlegen seien, so sollten sie sich das keinesfalls anmerken lassen. Das ist die eine Selbstverständlichkeit. Zum anderen galt die Selbstverständlichkeit im alten Europa, dass Stamm, Rang und Namen der Familie, der Besitz und die daran geknüpfte Herrschaft über die Generationen durch Erbfolge weitergegeben wurden. Das heißt, auf biologische Weise von den Eltern auf die Kinder vererbt. Die Monarchie als Institution, ebenso wie die ständische Ordnung der Gesellschaft, basierten also auf natürlicher Reproduktion. Und diese beiden fraglosen Normen, einerseits die Unterordnung der Frauen unter die Männer und andererseits das ständisch-dynastische Erbrecht, konnten einander nun auch ins Gehege kommen. Genau das war im Haus Habsburg im 18. Jahrhundert der Fall, also ein klassischer Normkonflikt. Und dieser Fall zeigt, dass dynastische Kontinuität im Zweifel schwerer wog als die natürliche Unterlegenheit der Frau. Solange Herrschaft über familiäre Reproduktion weitergegeben wurde, kam den weiblichen Familienmitgliedern ohnehin eine zentrale Rolle zu. Denn von ihrer Fruchtbarkeit hing ja alles ab. Ihre Unfruchtbarkeit war das größtmögliche Übel. Ein unverheirateter Monarch war so gut wie unvorstellbar. Deshalb war auch die politische Rolle einer Fürstengattin bei weitem nicht so gering, wie man das aus späterer Sicht vielleicht denken könnte. Nicht nur für die Nachkommen und deren Erziehung musste eine Fürstengattin sorgen, sondern auch das Verwandtschaftsnetzwerk pflegen, die Heiraten der Kinder arrangieren, die Verbindung, ganz wichtig, auch zu dem Jenseits aufrechterhalten und so weiter. Fürst und Fürstin bildeten, wie die Pionierin der Geschlechtergeschichte Heide Wunder das bezeichnet hat, ein Arbeits- und Amtspaar. Das Private war in einem schlechthin fundamentalen Sinne politisch. Oder besser gesagt, beides konnte man überhaupt nicht voneinander trennen. Fürstinnen hatten deshalb an der Herrschaft einen selbstverständlichen Anteil, wenn auch meistens in untergeordneter, abgeleiteter Position, also als Gattinnen, Vormünderinnen oder Statthalterinnen ihrer Männer, Brüder oder Söhne und normalerweise eben nicht als selbstständige Herrscherinnen, so wie es aber bei Maria Theresia der Fall war. Deren Vater, Kaiser Karl VI., hatte ein berühmtes dynastisches Erbfolgegesetz erlassen, die sogenannte pragmatische Sanktion, und sich deren förmliche Anerkennung von fast allen europäischen Potentaten eine Menge politisch kosten lassen. Nämlich für den Fall, dass es keinen männlichen Erben gab, sollte seine älteste Tochter das ungeteilte Ländererbe antreten. Dazu verheiratete der Kaiser seine präsumtive Erbtochter mit einem armen Vetter, nämlich dem Herzog Stefan von Lothringen, der es sich außerdem gefallen lassen musste, wie eine Schachfigur auf dem Brett der großen Mächte hin und her geschoben zu werden und sein angestammtes Herzogtum Lothringen einzutauschen. Durch diese Ehe kamen also zwei verschiedene Hierarchien miteinander ins Gehege. Die Geschlechterhierarchie einerseits und die Ranghierarchie der europäischen Mächte andererseits. In der Geschlechterordnung war die Frau dem Mann untergeordnet, in der europäischen Mächtehierarchie war das Haus Habsburg dem Haus Lothringen empfindlich überlegen. Die Erbin eines riesigen Länderkomplexes, einschließlich zweier Königreiche, Ungarn und Böhmen, an der Seite eines bloßen Großherzogs, dem man obendrein sein eigentliches Herzogtum gerade weggenommen hatte, das war schwer erträglich in den Augen einer Gesellschaft, für die kaum etwas mehr zählte als Herkunft, Rang und Status. Es gab also eine Statusdissonanz und das machte die Dinge kompliziert. Die bizarre Lage zeigt sich vor aller Augen im täglichen zeremoniellen Umgang bei Hof. Der Großherzog Franz Stephan hatte hinter seiner Gattin symbolisch demonstrativ zurückzustehen. Um Konflikte um seinen Rang zu vermeiden, musste er wichtigen Staatsakten entweder ganz fernbleiben oder durfte sich nur inkognito dabei aufhalten. Das heißt, er musste sich im Zeremoniell wie Luft behandeln lassen. Und das war nicht zuletzt so bei der Krönung seiner eigenen Gattin. Also ein klarer Fall von Normenkonkurrenz zwischen dynastischem Erbrecht und Geschlechterordnung. Dass in der Ehe Habsburg-Lothringen die Hierarchie der Geschlechter auf den Kopf gestellt war, irritierte die Zeitgenossen, wie gesagt, erheblich. Deshalb erwarteten die Zeitgenossen von dem Ehemann, dass er stellvertretend für die Gattin die Regentschaft ausüben werde, obwohl er selbst kein ordentlicher Landesherr und auch kein gekröntes Haupt war und auch gar keine besondere Lust zum Herrschen zu erkennen gab. So hat es auch sein Schwiegervater geplant, der den Schwiegersohn und keinesfalls seine eigene Tochter zur Einübung in diese Regentenrolle in seine Hofkonferenzen einbezogen hatte. Doch wer erwartet hatte, dass Maria Theresia nach dem Tod ihres Vaters die Regierungsgeschäfte dem Gatten überlassen würde, der hatte sich geirrt. Sie machte sich nämlich das Regieren in einer Weise zu eigen, wie das auch nur wenige männliche Herrscher in der Zeit taten. Einer davon ist zum Beispiel ihr Gegner Friedrich II. Von Preußen. Zu ihrem Gatten hatte sie ein äußerst ambivalentes Verhältnis. Einerseits war er offensichtlich ihre wichtigste Vertrauensperson. Sie bestand auf einem gemeinsamen Ehebett, was die Zeitgenossen naserümpfend kommentierten mit dem Satz, das Paar mache es wie die Bauern. Nur Bauern schlafen in einem gemeinsamen Bett. Sie litt unter der allgemeinen Geringschätzung. Maria Theresia litt unter der Geringschätzung, die ihrem Gatten bei Hof entgegengebracht wurde, und erklärte ihn deshalb sofort nach ihrem eigenen Regierungsantritt zum Mitregenten. Und der berühmte Prunksarkophag, den kennen Sie sicher aus der Wiener Kapuzinergruft, zeigt die beiden in diesem Sinne, wie auf einem Liebeslager gewissermaßen hingebettet, den Tag des jüngsten Gerichts erwartend, aber das Zepter eben gemeinsam mit beiden Händen umfassend. Also einerseits Mitregent. Andererseits ließ Maria Theresia aber keinen Zweifel daran, dass sie ihrem Mann mit dieser Mitregentschaft, mit diesem Titel, nichts von ihren eigentlichen Herrschaftsrechten abtrat. Diese Mitregentschaft, schrieb einer ihrer Vertrauten, ist nichts anderes als eine Unterstützung wie bei einem Erstminister. Und wie wenig sie selbst diese Mitregentschaft ernst nahm, zeigt sich darin, dass sie ihren Mann gegenüber Dritten gelegentlich desavouierte. Nur ein Beispiel. Offiziell hatte sie ihrem Gatten das Militärwesen übertragen und Befehle an die Feldherren wurden von beiden gemeinsam unterzeichnet. Aber tatsächlich gab es eine doppelte Kommunikation zwischen Wien und dem jeweiligen Feldherrn auf den Kampagnen. Eine offizielle, bei der der Kaiser Franz Stephan, oder damals noch Großherzog, mitreden durfte. Und parallel eine geheime, chiffrierte, informelle Korrespondenz, die aber in Wirklichkeit die maßgebliche war, bei der er überhaupt nicht mitzureden hatte, von der er gar nichts wusste. Dass sie mit solchen und ähnlichen Anweisungen der allgemeinen Geringschätzung ihres Gatten bei Hof Vorschub leistete, kann man sich vorstellen. Kurzum, in der Familie Habsburg-Lothringen herrschte eine Gynäkokratia domestica, also die Überlegenheit der Ehefrau über den Ehemann, und damit eine Statusdissonanz. Und das fanden die Zeitgenossen anstößig und machten es aber dem armen Franz Stephan zum Vorwurf. Selbst der Oberhofkämmerer, der den Franz Stephan eigentlich sehr schätzte, bemerkte einmal missbilligend, in den ersten Regierungsjahren habe es lediglich von ihm dependiert, das Steuerruder vollkommen in Handen zu haben, allein nebst dem, dass er von Natur nicht sehr arbeitsam, dann langsam und unentschlossen war, so fehlte es ihm auch an der nötigen Fermeté, um immer zu sehr hitzig ausbrechenden Vivacité seiner Gemahlin den behörigen Widerstand zu leisten. Doch der Fall Habsburg-Lothringen zeigt eben auch, dass im Ancien Regime im Zweifelsfall die Geschlechterhierarchie geringer wog als die politische Ranghierarchie. Wenn beides wie in diesem Fall kollidierte, gab man Stand und Rang eindeutig den Vorzug. Die Unterordnung der Frauen unter die Männer galt keinesfalls absolut, sondern nur im Rahmen der Ständehierarchie. So wie eine adlige Frau selbstverständlich immer vor einem bürgerlichen Mann rangierte, so rangierte eben auch eine souveräne Frau vor einem Mann ohne souveränen Status, auch wenn er ihr eigener Gatte war. Andererseits bedeuteten aber solche Statusdissonanzen eben einen Missklang, denn sie vertrugen sich nicht mit dem Bild einer harmonisch geordneten ständischen Welt, wie man sie sich eben im Ancien Regime ausmalte. Weibliche Thronfolge war deshalb ein Einfallstor für konkurrierende Herrschaftsansprüche. Nach dem Tod Karls VI., also ihres Vaters, kam es in Wien prompt zu Volksunruhen und Gesandte berichteten, das empörte Volk auf der Straße sei der Meinung, es habe überhaupt keinen rechtmäßigen Herrn mehr und befinde sich gleichsam in statu naturali, also im Naturzustand. Bekanntlich hatte Maria Theresia ihre Thronfolge deshalb in einem 8 Jahre dauernden Krieg, um die österreichische Erbfolge zu verteidigen. Dass die Konkurrenten 1740 einer nach dem anderen über ihre Länder herfielen und sie fast gänzlich unter sich aufzuteilen planten, hatte zwar de facto ganz andere Ursachen als die Tatsache, dass Maria Theresia eine Frau war. Vielmehr war es natürlich die eklatante finanzielle und militärische Schwäche dieser Monarchie, was die Gegner auf den Plan gerufen hat. Aber dass die Thronfolgerin eine Frau war, stellte einen willkommenen Umstand dar, der sich eben propagandistisch von den Gegnern wunderbar ausschlachten ließ. ein rechtlich stichhaltiges Argument war das aber nicht. Die ganzen Gegner, fast alle, hatten ursprünglich das Erbfolgegesetz, diese pragmatische Sanktion, akzeptiert, anerkannt, formal anerkannt und hatten eigentlich kein Recht, jetzt die Erbfolge geltend zu machen. Dennoch ist es evident, dass wenn zwar nicht rechtlich, aber doch politisch diese weibliche Thronfolge etwas war, das anfechtbar erschien. Das spiegelt sich indirekt in der Flugschriftenpublizistik des Jahres 1941-42, also zu Beginn dieses Erbfolgekrieges. Auf dem niederländischen und englischen Druckmarkt erschien eine Reihe von Spottflugschriften, die die Kriegskonstellation, also Maria Theresia gegen eine ganze Reihe von feindlichen Nachbarn, mehr oder weniger drastisch als sexuelle Unterwerfung in Szene setzten. Heute würde man sagen, klarer Fall für die MeToo-Debatte. Die Darstellung des Länderraubs als Kleiderraub und des Krieges als Übergriff, man könnte auch sagen, mehr oder weniger sexueller Übergriff, man könnte sagen Vergewaltigung einer schwachen Frau durch mehrere starke Männer, lag metaphorisch sozusagen auf der Hand und hatte eine lange Tradition. Daran sieht man, wie nahe es liegt, sozusagen militärische und sexuelle Eroberung wechselseitig aufeinander zu beziehen und sozusagen das eine als Metapher für das andere zu verwenden. Nicht nur damals. Diese Assoziationen ließen sich die damaligen Pamphletisten natürlich nicht entgehen. Da sehen Sie Maria Theresia in Gestalt der medizinischen Venus, gänzlich nackt, von den Gegnern der Kleider beraubt und der Herrschaftsinsignien. Allerdings, das änderte sich wenig später, als Maria Theresia sich gegen ihre Gegner behauptete und vor allem die österreichischen Truppen das Kurfürstentum Bayern besetzten. Also der Kurfürst von Bayern war ja eigentlich ihr Hauptkontrahent, gar nicht unbedingt der Friedrich von Preußen. Und als sie eben Bayern zurückeroberte, da drehte sich also jetzt das Schicksal und es gab Flugschriften, die zeigten, dass die Königin von Ungarn, wie sie damals immer noch bezeichnet wurde, die Königin von Ungarn die bayerischen Hosen anzieht. Es erscheint mir jetzt nun sehr bezeichnend für diese Epoche, wie man am habsburgischen Hof selbst mit diesem Problem, mit diesem Legitimationsproblem umging, das die Weiberherrschaft aufwarf. Nämlich, man reagierte darauf mit einer juristischen Konstruktion, indem man die Herrscherrolle von dem physischen Geschlecht der Trägerin trennte. Als Erbin der Herrschaft im Haus Habsburg galt Maria Theresia Kraft juristischer Fiktion, nicht als Frau, sondern als Mann. Und diese Fiktion manifestierte sich in den traditionellen Intronisierungsritualen. In der Beratung der Wiener Hofkonferenz zum Zeremoniell der Krönung in Ungarn, zu Herrschern von Ungarn, 1741, wurde großer Wert darauf gelegt, Zitat, dass Maria Theresia nicht als eine königliche Gemahlin komme, sondern als ein König gekrönet und sonst auch alles dasjenige, was bei einer Krönung eines Königs zu observieren, dabei beobachtet werden solle. Das heißt, die Thronfolgerin vollzog die beiden ehrwürdigen mittelalterlichen Krönungsrituale, einmal in Ungarn und dann in Böhmen, in allem genauso, wie es sonst männlichen Thronfolgern vorbehalten war. Sie ritt zu Pferd. Sie führte symbolisch das Schwert als Verteidiger des Glaubens, es war ein Christentums. Sie ließ sich an Brust und Schulter salben und nahm den offiziellen Titel Rex Hungariae und Rex Bohemiae an, also nicht Regina, obwohl sie sich nachher natürlich als Königin ansprechen ließ. Also das unterschied sie augenfällig von jeder Königin, die nur als Gattin eines Königs gekrönt wurde. Wie wichtig dieser rituelle Akt seitens des Hofes genommen wurde, sieht man daran, dass dieser Akt dieses Reitens mit dem erhobenen Schwert zum Gegenstand sozusagen einer medialen Großoffensive gemacht wurde. Das ist also in allen möglichen Medien popularisiert worden. Maria Theresia bezeichnete ihre ungarische Krone des heiligen Stephan und die böhmische Wenzelskrone ausdrücklich immer als ihre männlichen Kronen und äußerte mal, dass sie dafür ihr Geschlecht gewechselt habe. Das heißt, von den natürlichen Defiziten des weiblichen Geschlechts konnte man absehen, wenn es um die Herrschaftsansprüche des allerhöchsten österreichischen Erzhauses ging. Für Kenner des zeremoniellen Symbolsystems war eine solche symbolische Rollentrennung kein großes Problem. Der Oberstkämmerer formulierte es einmal so, dass Maria Theresia Perfectionem Juris, Virtute Pragmaticae Sanctionis, also dieses Erbfolgegesetzes, die Qualitatem Masculinam gleichsam anererbet habe. Bei anderer Gelegenheit wurde er noch grundsätzlicher, in weltlichen Zeremonien lasse sich zwischen dem männ- oder weiblichen Geschlecht nicht wohl ein Unterschied machen, da die Majestät und Oberherrschaft bei beiden Geschlechtern in gleicher Gestalt und Wesenheit haften. Das war zu dieser Zeit nicht so ungewöhnlich. Zeremonielles Wechseln der Geschlechterrollen kam öfter vor. So konnte zum Beispiel auch ein männlicher Kammerherr schon gelegentlich bei einer Hochzeit als Dame figurieren, wie es hieß. Also wenn eine Frau mit dem nötigen Rang bei Hof gerade nicht zur Hand war, ließ man lieber einen Mann einspringen als eine andere Frau, ja, für die Rolle der Dame. Bei Hof war man damals durchaus in der Lage, natürliches Geschlecht und zeremonielle Rolle voneinander zu unterscheiden. Vor allem eben, wenn es die dynastische Raison verlangte. Und das bringt das Zitat eines anonymen zeitgenössischen Autors zum Ausdruck, das ich hier als Titel für diesen Vortrag gesetzt habe, nämlich: Regentinnen hören auf, Frauen zu sein, sobald sie den Thron besteigen. Damit war ja nicht gemeint, dass eine Geschlechtsumwandlung stattgefunden hätte, was man damals sich ja noch nicht vorstellen konnte, dass das geht, sondern vielmehr damit war gemeint, dass man im Hinblick auf die Herrscherrolle von dem weiblichen Körper absah, dass man davon gewissermaßen abstrahierte. Also politisch galt Maria Theresia als Mann und sie wurde rituell so inszeniert. Das hinderte sie allerdings nicht daran, andererseits auch ihre erstaunliche weibliche Fruchtbarkeit in Szene zu setzen. Und zwar nicht nur in diesen Familienporträts und zahllosen Kupferstichen und so weiter, sondern auch bei öffentlichen Audienzen, bei höfischen Solennitäten, wo sozusagen ihr Kinderreichtum immer wieder in Szene gesetzt wurde. Und medial wurde das eben vervielfältigt, auch in preiswerten Kupferstichen für das gemeine Volk. Und es ging natürlich darum, die Nachkommenschaft als das symbolische Kapital der Dynastie und die Garanten für die politische Kontinuität in Szene zu setzen. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, bis jetzt war ja immer vom Habsburgischen Reich die Rede, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation lagen die Dinge dagegen ganz anders. Nur ganz kurz, um Ihnen das nochmal klar zu machen, das Habsburgerreich ist ja was ganz anderes als das Heilige Römische Reich, das eben aus unzähligen Fürstentümern, Städten und so weiter bestand. Und es gibt nur eine partielle Überschneidung zwischen dem römisch-deutschen Reich und dem Habsburgerreich. Also etwa Ungarn gehört zum Habsburgerreich, liegt aber außerhalb des römisch-deutschen Reiches. Also ich spreche jetzt vom römisch-deutschen Reich. Hier kam ein wesentlicher Unterschied zum Tragen. Im alten Europa konnte eine Frau unter Umständen die Herrschaft erben. Aber gewählt werden konnte eine Frau nicht. Sämtliche politischen Wahlämter, die in der Vormoderne zu haben waren, also vom Papst über den Kaiser bis hinunter zu den Ratsherren der Städte, waren Frauen verschlossen. Mit Ausnahme der Rolle einer Äbtissin, weil das ja die Vorsteherin eines ganzen Frauenkonvents war und das konnte natürlich dann nur eine Frau sein. Die Königs- und Kaiser- bzw. Kaiserwürde im Reich beruhte aber bekanntlich auf Wahl, nämlich durch die Kurfürsten. Diese Würde war Maria Theresia deshalb verschlossen. Es stand zwar nirgendwo geschrieben, dass das förmlich unmöglich sei, aber den Zeitgenossen erschien es schlicht nicht vorstellbar. Dazu ein Zitat eines Spezialisten, eines Kenners der Materie, der nur lapidar dazu schrieb: Das Frauenzimmer ist zwar weder durch ein Reichsgesetz noch durch Reichsherkommen von der Kaiserwürde ausgeschlossen, wird sich aber doch wohl schwerlich jemals eine Hoffnung dazu machen dürfen. Argumente waren dafür offenbar überhaupt nicht nötig. Niemand wäre auf die Idee gekommen, eine Frau zum Kaiser zu wählen. Maria Theresia konnte nur dafür sorgen, dass ihr Mann 1745, also nach dem Tod des bayerischen, wittelsbachischen Konkurrenten, zunächst ihr Mann und später ihr Sohn Josef zum Reichsoberhaupt gekrönt wurden. Und das nutzte sie auch souverän. Die ganzen politischen Vorteile, die sich aus der Kaiserwürde für ihre Dynastie ergaben, nutzte sie souverän. Sie selbst war aber streng genommen eben nicht das Reichsoberhaupt, obwohl sie sich gewissermaßen in einer Art bildlicher Usurpation mit der Reichskrone durchaus abbilden ließ. Sich selbst zur Kaiserin krönen zu lassen, als Gattin des Kaisers, vermied sie dagegen. Obwohl ihr Mann sie geradezu flehentlich darum bat, weigerte sie sich beharrlich, sich selbst gemeinsam mit ihm als Kaiserin krönen zu lassen. Wahl und Krönung in Frankfurt. Der Grund liegt auf der Hand. Im Gegensatz zu ihren eigenen männlichen Kronen war die Kaiserinnenkrone eben nur eine zeremonielle Zutat für die kaiserliche Ehefrau, ohne jede rechtliche und politische Relevanz. Also die Reichskrone, mit der sie sich hat abbilden lassen, wurde natürlich ihrem Mann aufgesetzt und er hätte niemals ihr aufgesetzt werden können. Sich selbst also im Anschluss an die Kaiserkrönung ihres Mannes als dessen Gattin dann ebenfalls eine Krone aufsetzen zu lassen, hätte bedeutet, sich im Ritual demonstrativ ihrem Ehemann unterzuordnen. Und das kam deshalb für sie nicht in Frage. Als Souveränin war Maria Theresia Kriegsherrin. Sie führte, wie gesagt, zwei lange verlustreiche Kriege, einmal 8, einmal 7 Jahre. Aber als Frau, zumal als Schwangere und Mutter, selbst Waffengewalt auszuüben, hätte die damalige Geschlechterordnung gesprengt. Hier lag offenbar eine Grenze, die nicht zu überschreiten war. Es sei denn, Frauen verkleideten sich als Männer. Das kam gelegentlich vor, dass sie dann im Militär tatsächlich dienten. Maria Theresia störte es nach eigener Aussage sehr, dass sie selbst nicht persönlich die Kampagnen anführen konnte, sondern allenfalls sich eben um die Logistik und so weiter kümmern konnte. Sie beschwerte sich ein ums andere Mal über die Beeinträchtigungen ihres Geschlechts. Zitat: Sofern nicht alle Zeit, also ich nicht alle Zeit gesegneten Leibes gewesen, mich gewiss niemand aufgehalten hätte, selbsten diesem so meineidigen Feinde, also Friedrich von Preußen, entgegenzusetzen. Und der preußische Gesandte notierte sogar das Gerücht, dass sie eine Zeit lang ernsthaft beabsichtigt hat, das Kommando über ihre Armeen selbst zu führen. Sie gibt sich Mühe, die Schwächen ihres Geschlechts zu verleugnen und strebt Tugenden an, die Frauen selten besitzen. Es scheint, als sei sie ärgerlich, als Frau geboren zu sein. Andererseits muss man sagen, dass es auch bei männlichen Herrschern keineswegs die Regel war, dass sie als ihre eigenen Feldherren die Kampagnen anführten. Und ihr Geschlecht hinderte Maria Theresia nicht daran, als Kriegsherrin zu agieren und sie aus der Ferne immer wieder in die Kampagnen einzumischen. Vor allem auch symbolisch ließ sie sich in vielerlei Weise als Kriegerin inszenieren. Zum Beispiel, sie inszenierte sich eben als Amazone, als Ritterin. Da ist sie auf dem weißen Pferd, als weibliche Kriegerin, als Ritterin. Das ist auf dem Höhepunkt dieses Erbfolgekrieges, wo sie ein in Europa Furore machendes sogenanntes Damenkarussell aufführen ließ. Es war ein Ritterturnier, ein höfisches Ritterturnier, bei dem man in der Regel Türken- oder Mohrenköpfe mit Spießen traktierte, die aber normalerweise Männern vorbehalten waren. Und sie hat das hier für Damen aufführen lassen und sich selber daran beteiligt. Die zeitgenössische Verherrlichungsindustrie griff auf die Bildersprache aller möglichen Traditionen zurück und bediente sich aller möglichen erdenklichen mythologischen und biblischen Figuren, um Maria Theresia als Kriegerin zu inszenieren und eben das Weibliche mit dem kriegerischen Element zu verbinden. Zum Beispiel, indem man sie als Mutter der Feldlager inszenierte und vor allem aber immer wieder als Pallas Athene, daneben aber auch als weiblicher Siegfried in Lobgedichten oder als Königin von Saba, als Judith und so weiter. Das war nicht bloß eine künstlerische Inszenierung, was diese beiden langen Kriege angeht, die Maria Theresia führte. So muss man sagen, dass sie es an Gewaltbereitschaft, auch an Durchhaltewillen auf Kosten ihrer eigenen Untertanen mit jedem ihrer männlichen Gegner, einschließlich Friedrichs des Großen, aufnahm. Ganz anders als ihr friedliebender Gatte übrigens. Wenn man also die Brille des Geschlechtergegensatzes mal abnimmt, dann stellt man fest, wie sehr die Handlungslogik Maria Theresias und etwa Friedrichs des Großen oder anderer männlicher Gegner sich eigentlich ähnelten. Maria Theresia handelte in erster Linie als Souverän und nicht als Frau. Das hat man im 19. und 20. Jahrhundert allerdings anders gesehen. Und damit komme ich ganz kurz zu meinem zweiten Punkt. Während in den Dynastien des alten Europa weibliche Herrschaft zwar anfechtbar, aber keineswegs ganz und gar außergewöhnlich war, so wurde sie in der Revolutionsepoche um 1800 zu dem Indiz für die Verkommenheit des Ancien Regime umgedeutet. Für die Revolutionäre von 1789 war Weiberherrschaft das Symptom einer durch und durch dekadenten Ordnung, die die Regierung eben an Geburt und Patronage statt an Wahl und Leistung knüpfte. Ganz in diesem Sinne hatte sich schon Maria Theresias ältester Sohn, und Mitregent Joseph II. Geäußert, also der Rationalist, der Aufklärer und Preußenverehrer, der sich mit seiner Mutter in einem hoffnungslosen Dauerkonflikt um die Vorherrschaft im Haus befand. Joseph stellte die männliche professionelle Beamtenschaft polemisch gegen die weibliche Günstlingswirtschaft seiner Mutter. Der Staat bedürfe vertrauter und geschickter Männer, welche aus Pflicht und Gedenkensart von weiblichem Vorwitz und Parteilichkeiten weit entfernt wären, bei welchen kein Geschwätz, keine Protektionserteilung, kein Missverstand zu besorgen wäre, schrieb er an seine Mutter. Wenn es Euer Majestät nur einmal versuchten, Geschäfte, so die Natur, zu männlichen Geschäften gemacht hat, durch Männer versehen zu lassen, so würden Euer Majestät den nämlichen Unterschied spüren. Also mit anderen Worten, was jahrhundertelang an allen europäischen Höfen selbstverständliche soziale Praxis gewesen war, nämlich die Orientierung an Haus, Familie, Verwandtschaft, Patronage als höchste Norm, wurde jetzt im späten 18. Jahrhundert als spezifisch weiblich ausgegeben. Und nur Männer schienen in der Lage, die Staatsgeschäfte rational und ohne Ansehen der Person zu betreiben. Im 19. Jahrhundert sollte es zum Gemeinplatz werden, dass die Natur allein die Männer zu Professionalität und Sachlichkeit befähige. Die Sphäre der Familie, die bisher immer die Sphäre des Politischen gewesen war, die Sphäre der Familie wurde jetzt zum privat-intimen Reich der Frauen umgedeutet. Die neue bürgerliche konstitutionelle Geschlechterordnung schloss die Frauen in viel rigoroserer Weise von der Sphäre des Politischen und der Öffentlichkeit aus, als das im vormodernen Europa jemals der Fall gewesen war. Die Frauen erschienen jetzt zunehmend als reine Körperwesen, ganz und gar von ihrer biologischen Aufgabe, dem ewig gleichen Kreislauf der Reproduktion, bestimmt. Während den Männern das Reich der Freiheit und des Politischen offen stand, wurde den Frauen das Reich der natürlichen Notwendigkeit und des rein Kreatürlichen zugewiesen. Die Geschichtswissenschaft, deren Gegenstand das Reich der menschlichen Freiheit war, bot für die Frauen deshalb natürlich keinen Platz. Und mein Lieblingszitat an dieser Stelle des Historikers Heinrich Finke: Weltgeschichte ist Menschheitsgeschichte, das heißt Geschichte des Mannes und seiner Entwicklung. Aufgezeichnet sind deshalb auch nur oder vorzugsweise die Taten des Mannes. Während die Frauen in der alteuropäischen Tradition als eine Art mangelhafter Männer betrachtet worden waren, erschienen sie nun in jeder Hinsicht als das absolute Gegenteil, in jeder Hinsicht sozusagen das Komplement zum Mann und nicht nur eine graduell unterschiedene, defekte Variante. Im Zuge dieser, was Karin Hausen Polarisierung der Geschlechtercharaktere genannt hat, veränderte sich das Bild Maria Theresias ganz grundlegend. Als Ausnahme aller Ausnahmen erhob man sie jetzt gewissermaßen über alles menschliche Maß hinaus und machte sie zu einer geradezu mythischen Figur. Also sie verkörpert jetzt die Nation schlechthin, Magna Mater Austriae. Und zwar umso mehr, je mehr das Habsburgerreich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts zusammenschrumpfte. Seinen vollendeten Ausdruck fand das in diesem gigantischen Denkmal am Wiener Burgring, das Sie vielleicht kennen, enthüllt von Kaiser Franz Joseph 1888. Hier ist sie gewissermaßen ins übernatürlich Allegorische entrückt, wie die Allegorie der guten Herrschaft schlechthin, und thront hier über den ausschließlich männlichen Helden, Feldherren, Ministern, Künstlern und Gelehrten, die unter ihr abgebildet sind. Wobei bezeichnenderweise für ihren Mann, der immerhin Kaiser des Römisch-Deutschen Reichs gewesen war, überhaupt kein Platz in diesem Denkmal war. Natürlich nicht, weil es mittlerweile ein österreichisches Kaisertum gab. Zugleich wurde Maria Theresia zur Projektionsfläche eines neuen, bürgerlichen, antihöfischen Weiblichkeitsideals. Heutzutage klingt es geradezu bizarr, mitunter sogar unfreiwillig komisch, wenn männliche Historiker Maria Theresia zum Gegenstand ihrer erotischen Fantasien gemacht und sich im Lobpreis ihrer weiblichen Schönheit, Anmut und Fruchtbarkeit geradezu überboten haben. Ein Zitat: Alles an ihr ist naturtriebhaft. Einem klugen, gar nicht reflektierenden und abstrahierenden Kopf und einem reichen Gemüt entsprungen und voll des Reizes für den Betrachter, auch im Unlogischen und Unsystematischen, schwärmte zum Beispiel der Historiker Heinrich von Serbeck. Andere nannten sie die Reichshausfrau mit dem praktischen, ganz auf das Konkrete ausgerichteten, natürlichen Hausverstand. Dabei changierte das Bild, das die Herren von Maria Theresia entwarfen, je nach persönlichem Frauenideal. Während die einen sie als anlehnungsbedürftige Mustergattin verehrten, beschrieb sie kein Geringerer als Leopold von Sacher-Masoch als eine Frau, Zitat, in der die Herrschsucht mit wahrhaft dämonischer Energie hervorgetreten sei und die effeminierte Männer wie ihren Gatten, aber auch den Staatskanzler Kaunitz dazu veranlasst habe, Zitat, ihr zu gehorchen wie ihre Sklaven. Also ist ein Vorbild für Sacher-Masoch. Das Gegenüber von Maria Theresia und Friedrich II. Von Preußen wurde jetzt zum Anlass genommen, um die historische Konstellation dieses österreichisch-preußischen Dualismus in Stereotypen des Geschlechtergegensatzes zu fassen, nämlich männliches Preußen versus weibliches Österreich. Das war wie Angriff gegen Verteidigung, Verstand gegen Gefühl, Geist gegen Herz, Fortschritt gegen Beharrung, Sterilität gegen Fruchtbarkeit, auch Atheismus gegen Gottvertrauen, rationalistische Kälte gegen mütterliche Wärme und so weiter und so weiter. Das trieb bisweilen bizarre erotische Blüten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Schriftsteller Wilhelm Hausenstein verfolgte den Mann-Frau-Gegensatz bis in die Stadttopographie Wiens und Berlins. Im Gegensatz zum männlichen Berlin habe das mütterlich-weibliche Wien keine, Zitat, mächtig einstoßende und klar orientierende Via Triumphalis. In Wien regiere vielmehr ein tief eingewurzeltes Gesetz weicher, achsenloser Agglomerationen. Kurzum, alles fügte sich harmonisch zum ewigen, naturgegebenen Antagonismus von Mann und Frau. Hugo von Hofmannsthal trieb den Kult um die Herrscherin als mythischer Verkörperung des österreichischen Staates und zugleich idealer Weiblichkeit in einem Essay von 1917 auf die Spitze, der zum 200. Todestag 1980 neu aufgelegt worden ist und gewissermaßen einen kanonischen Charakter gewonnen hat, dieser Essay. Hofmannsthal schreibt Maria Theresia eine Art politischer Gebärfähigkeit zu. Zitat, das dämonisch-mütterliche in ihr war das Entscheidende. Sie übertrug auf ein Stück Welt, das ihr anvertraut war, also ihr Reich, ohne Reflexion ihre Fähigkeit, einen Körper zu beseelen, ein Wesen in die Welt zu setzen, also den österreichischen Staat, durch dessen Adern die Empfindung des Lebens unter Einheit fließt. Das heißt, der Prozess der Staatsbildung wurde metaphorisch zum Geburtsvorgang, der habsburgische Territorienkomplex zu einem beseelten Wesen, dem die mütterliche Herrscherin genauso das Leben schenkt wie ihren 16 Kindern. Das bezieht sich natürlich auf ihre Reformpolitik, die eben den österreichischen Gesamtstaat stärker zentralisiert hat. Zugleich verwandelte man die Herrscherin den neuen bürgerlichen Werten des 19. Jahrhunderts an und fand in ihr nicht nur den Inbegriff des weiblichen und familiär mütterlichen, sondern auch des natürlichen, des empfindsamen, des bürgerlichen, des antihöfischen. Maria Theresia wurde damit zum Inbegriff einer Weiblichkeit, die dem Ideal des 19. Jahrhunderts, des Familienlebens des 19. und 20. Jahrhunderts viel mehr entsprach als den Verhältnissen des Ancien Regime. Wie geradezu grotesk man durch diese Sicht die Wahrnehmung der realen historischen Gestalt verzerrt hat, zeigt, dass mein letztes Beispiel keins besser als dieses hier, eine stillende Mutter, ein Stich von 1868 nach dem Gemälde eines ungarischen Historienmalers, der in einer Familienzeitschrift damals abgedruckt wurde. Die Königin in Weiß als schöne junge Frau mit liebevollem Blick einem Säugling die Brust gebend. Das Bild illustriert eine populäre Legende des 19. Jahrhunderts, wonach Maria Theresia beim Spaziergang durch den Park von Schönbrunn eine von Elend und Erschöpfung überwältigte Bettlerin mit ihrem Kind erblickt habe. Und Maria Theresia habe sich eben dieses weinenden Säuglings angenommen, um ihm ihre allerhöchste Mutterbrust zu geben. Diese Darstellung steht natürlich in der Tradition der Maria Laktans, also der milchspendenden Gottesmutter, das wird hier evoziert, hat aber mit der höfischen Lebenswelt des 18. Jahrhunderts natürlich nichts zu tun. Maria Theresia hat niemals eins ihrer 16 eigenen Kinder gestillt und hat auch ihren Töchtern davon abgeraten, die Kinder zu stillen, als das unter dem Einfluss von Rousseau allmählich in Mode kam. Sie hat sich selbst auch niemals mit einem ihrer Kinder auf dem Arm porträtieren lassen. Und schon gar nicht ist sie natürlich mit den einfachen Untertanen in dieser Weise irgendwie in Berührung gekommen. In dem Bild und in dieser Legende verschmelzen Vielmehr dieses Ideal sanfter, liebevoll mütterlicher Weiblichkeit des 19. Jahrhunderts mit dem Ideal, mit dem politischen Ideal einer bürgernahen, fürsorglichen Landesmutter, die die Not ihrer Untertanen lindert. Und das hat mit der weiblichen Herrschaft Maria Theresias in ihrer eigenen Zeit wenig zu tun. Damit bin ich am Schluss. Was ich zeigen wollte, war, dass politische Herrschaft von Frauen im alten Europa deutlich anders bewertet wurde als im modernen bürgerlichen Zeitalter. Die Logik dynastischer Politik war wichtiger als die Unterordnung der Frauen. Stand rangierte vor Geschlecht. Man muss sich also vor anachronistischen Bewertungen hüten. Diese anachronistische Wertung gilt nicht nur für die durchweg männlichen Historiker des 19. Jahrhunderts, die Frauenfiguren wie Maria Theresia als Projektionsfläche für ihr jeweiliges Weiblichkeitsideal benutzt haben, sondern das gilt meines Erachtens auch für vereinzelte feministische Stimmen heute, die Maria Theresia ebenfalls einen typisch weiblichen, affektiven Regierungsstil attestieren. Und die Maria Theresia heutigen berufstätigen Müttern als Identifikationsfigur für die Bewältigung ihrer Rollenkonflikte anbieten. Aus nüchterner historischer Sicht scheint es mir völlig abwegig, den Mythos Maria Theresia in neuer, wenn auch noch so gut gemeinter feministischer Variante wieder aufleben zu lassen. Weibliche Politik unterscheidet sich, davon bin ich jedenfalls überzeugt, nicht kategorial von männlicher. Das gilt für Maria Theresia ebenso wie für Margaret Thatcher, Hillary Clinton oder Angela Merkel. Es ist meines Erachtens vielmehr langsam an der Zeit, politisches Handeln unabhängig vom Geschlecht derer, die sie betreiben, zu beurteilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Regentinnen, die den Thron besteigen, hören auf, Frauen zu sein. Die Historikerin und Professorin Barbara Stolberg-Rielinger sprach darüber am 17. November 2018 auf der Jahresfeier der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.